Das Trainingslager in Wesendorf ist vorbei und so ganz allmählich neigt sich auch die Vorbereitung dem Ende zu. Für uns der perfekte Zeitpunkt, mal zu schauen, wer sind eigentlich die Gewinner und Verlierer bei RWE der gesamten Vorbereitung. Das analysieren wir heute. Außerdem schauen wir noch so ein bisschen aufs Transferfenster, denn RWE ist tatsächlich noch an einem Stürmer dran, Vincent Vermey. Wir ordnen das Ganze in dieser Folge mal ein. Wie realistisch ist das, dass er noch kommt? Wie ist der Stand der Dinge? Wie passt er ins Profil der Mannschaft? Und wie sieht der Konkurrenzkampf da aktuell aus?
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr beide heute da seid. Zu meiner Rechten Christian Brausch vom Reviersport.
Hallo.
Links Martin Herms.
Hallo.
Von der WAZ, RWE-Reporter. Martin hat das Trainingslager überstanden. Ich glaube, du warst auch länger nicht hier. Schottland,
stimmt.
Danach haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht gesehen.
War ganz gut unterwegs jetzt den letzten Tag.
Aber lass uns doch direkt mal mit dem Trainingslager einsteigen. Wir wollen noch gar nicht so konkret über einzelne Spieler sprechen. Dazu kommen wir bestimmt noch. Aber vielleicht kannst du allgemein mal sagen, wie so dein Eindruck ist von der Mannschaft, jetzt wo du sie nochmal intensiv ein paar Tage erlebt hast.
Sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Also das Trainingslager hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Es war natürlich nicht so spektakulär wie Schottland oder das Wintertrainingslager in der Türkei in einem prunkvollen Fünf-Sterne-Hotel mit über 200 Fans, mit vielen Einkaufsmöglichkeiten. Wesendorf ist dann doch etwas anders, sehr idyllisch. Man kann sich da voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren. Rot-Weiß Essen hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Bedingungen vorgefunden. Grüße gehen nochmal raus an Markus Bergmann, den Hotelchef, der wirklich ja RWE jeden Wunsch erfüllt hat. Er ist ja eigentlich auch ein gebürtiger Essener mit einem RWE-Herz, hat er wahrscheinlich nochmal einen Wunsch mehr erfüllt. Das war schon echt gut, muss man sagen. Sehr guter Trainingsplatz und man hat da Vollgas gegeben, ne, in der Zeit. Also Trainer Uwe Koschinat war auch zufrieden, sogar mit dem Wetter. Es hat nämlich 4 Tage durchgeregnet. Am ersten Tag war es sehr sonnig, da war ihm der Platz etwas zu trocken. Ne, Koschinat ist ja da wirklich sehr, sehr penibel und genau. Und ja, durch den Regen, sagte er, wurde die Platzqualität verbessert und RWE hat da wirklich inhaltlich sehr, sehr intensiv arbeiten können und die Mannschaft. Ja, man hat ja meistens nach Trainingslagern immer einen guten Eindruck, aber es gibt eben auch schlechte Trainingslager, wie zum Beispiel im letzten Jahr in Holland, da war wohl das Essen unter aller Kanone, da gab es dann auch mal so ein paar Magenprobleme bei einigen Spielern, also das war jetzt überhaupt nicht der Fall und es konnte auf jeden Fall einiges gemacht werden und das Resultat hat man ja dann beim Testspiel in Magdeburg gesehen.
Ja, lass uns da doch direkt drüber sprechen, 5:2, kann man sagen, sehr dominanter Auftritt, ne?
Das kann man definitiv so sagen. Auch gegen Hibernian FC haben sie auch schon nach der Halbzeit sehr gut gespielt. Und das war jetzt wahrscheinlich so, wie Uwe Koschinat sich das gewünscht hat. Auf allem diese Kontertore, dass man da einfach mit 2, 3 Bällen und Pässen da ganz nach vorne kam und dementsprechend effizient war. Martinovic müssen wir jetzt im Moment gar nicht drüber reden. Der hat einen Lauf und trifft auch dieses 40-Meter-Tor. Aber ansonsten war es einfach, so ein Bilderbuchkonter, ne? Die haben alle Schwächen des Gegners ausgenutzt, waren auch in einem Testspiel perfekt vorbereitet, auch auf den Torwart, der weit vorm Tor steht und defensiv ganz, ganz wenig zugelassen, was auch ganz wichtig ist. Also es war eine Stabilität zu sehen, die schon beeindruckt hat und war jetzt nur ein Testspiel, aber wenn sie das irgendwo in die Saison mit rüber retten, dann kann man wirklich viel erwarten und die haben jetzt schon gezeigt, dass wirklich mit ihnen zu rechnen ist.
Zumal Rot-Weiß hat ja dann wieder auf das alte System, auf bewährtes zurückgegriffen, die Dreierkette, mit der RWE ja in der letzten Saison in der Rückrunde sehr, sehr erfolgreich war. Das war auch Schwerpunkt des Trainingslagers, das Spielen aus der Dreierkette heraus, das Anlaufen und das haben sie dann gegen Magdeburg umgesetzt und man hat ja auch gesehen, so anhand der Aufstellung, das war möglicherweise schon so die vermeintliche Startelf mit Blick Richtung 1860 München.
Ich meine, so lang ist ja auch nicht mehr.
So lang ist es nicht mehr. Natürlich, dann hast du noch diesen Doppeltest gegen Augsburg am Freitag, wo es 2 Spiele geben wird. Da wird wahrscheinlich auch erstmal die vermeintliche A-Elf spielen, dann die B-Elf. Und natürlich war das jetzt gegen einen starken Zweitligisten die Möglichkeit, den Ernstfall zu testen. Und das hat Rot-Weiß wirklich sehr, sehr gut gemacht, die Mannschaft. War sehr stabil, mit Ausnahme der 2. Minute, als man da in Rückstand geraten ist. Aber danach war Magdeburg zwar 15 Minuten lang dominant, aber RWE hat jetzt nicht wirklich Torschancen zugelassen, hat das sehr, sehr gut wegverteidigt im Zentrum mit der Dreierkette und hat dann wirklich richtig, richtig guten Fußball gespielt. Allen voran von hinten raus über Tobias Kraulich, für mich so ein bisschen momentan der MVP dieser Mannschaft. Also Kraulich ist ein Spielmacher getarnt als Innenverteidiger. Was der da mit seinem linken Fuß von hinten rausspielt, ist wirklich sensationell gut. Und ja, es funktioniert momentan. Man sieht, die Mannschaft hat Selbstvertrauen. Die Mannschaft ist extrem gefestigt, hat man auch im Trainingslager gesehen. Ne? Also es gibt ja manchmal Mannschaften, da gibt's eine gewisse Grüppchenbildung. Siehst du da überhaupt nicht. Ne? Also da gab's immer mindestens zwei große Gruppen, die haben ihre Freizeit miteinander verbracht. Die verbringen ihren Urlaub gemeinsam. Also diese Mannschaft ist wirklich so im Kern sehr, sehr gefestigt und macht, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Eindruck.
Welchen Eindruck hat denn der Trainer gerade von seinem Team? Du hast ja im Trainingslager auch ein Interview mit ihm führen können. Können wir euch gerne nochmal die zwei Teile verlinken in der Infobox. Was sagt er?
Goldstein ist natürlich im Gespräch mit Medien, im Gespräch mit mir bemüht, so ein bisschen den Ball flach zu halten, ist ja völlig klar. Ne? Er möchte jetzt, wird jetzt auch nicht irgendwie große Ziele ausgeben. Da hat er, natürlich habe ich ihn drauf angesprochen, aber das wird er nicht tun. Aber trotzdem spürt man schon, dass er überzeugt ist von dieser Mannschaft. Er hat auch gesagt, wir haben allen Grund, selbstbewusst und optimistisch zu sein, was die nächste Saison betrifft. Aber klar, es geht irgendwie alles bei Null los. Man hat jetzt auch direkt ein Gradmesser mit 1860 München. Und ja, man merkt schon, dass er will, dass er, glaube ich, mit dieser Mannschaft schon einiges erreichen kann. So dieses Gespür, das hat er. Und das haben alle so im Verein. Ne? Also überall wächst so ein bisschen der Glaube, dass in der kommenden Saison dann doch etwas möglich ist.
Mhm. Ihr habt auch über Nachwuchsspieler gesprochen, die ja zum Teil dann auch mit in Wesendorf waren. Wie blickt der da auf den Nachwuchs, der da möglicherweise hochkommt?
Ja, da war Koschner total begeistert. Ich ehrlich gesagt auch. Also es waren ja 3 U19-Spieler mit dabei. Torwart Romero Gerres, der ist ja schon länger dabei. Ein Torwarttalent aus der A-Jugend. Dazu Fadi Vasic, 16 Jahre. Der ist ja irgendwie so ein bisschen so auch ein Gewinner dieser Vorbereitung. Der ist ja aus der U17 von Schalke 04 verpflichtet worden für die U19.
Aber glaube ich auch schon einmal.
Genau, also ein richtig, richtig guter Junge. Ja, und dann einer, der mich total begeistert hat, ist James Gnagnon. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Jahrgang 2008, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Christian, 2008. Ne? Da können wir uns irgendwie noch dran erinnern, glaube ich. Der Junge ist ein Innenverteidiger, ist der Bruder von Ex-RWE-Spieler Kwasi, der ja jetzt für ein paar Millionen zum FC Southampton transferiert wurde. Und das Talent scheint auf jeden Fall in der Familie zu liegen, denn der Junge hat nicht nur mich begeistert, der hat auch Mitspieler begeistert. Ich habe mit einigen RWE-Spielern gesprochen, die sagten, boah, der Junge hat wirklich viel drauf. Ist natürlich jetzt noch zu früh, um da irgendwelche Prognosen zu wagen, aber der hat alles drauf. Das ist ein großgewachsener, physisch sehr, sehr starker Innenverteidiger, enorm gut am Ball. Also da hat RWE möglicherweise noch ein Juwel an der Hand, aber auch die anderen. Also da gibt es einige, der Kaya hat gegen Fortuna Köln gespielt. Ja, so langsam trägt die Arbeit so Früchte, ne, aus dem NLZ. Es wird auch wirklich mal Zeit, dass
der letzte gute Jahrgang war, glaube ich, mit unter Vincent Wagner.
Genau.
Danach ging es so ein bisschen
bergab. Gab schon länger nicht mehr.
Letztes Jahr war auch nichts und dieses Jahr kann man sich dann wieder freuen auf die Nachwuchsliga, wenn die dann wirklich mit so einer Innenverteidigung eventuell spielen.
Du hast dann auch Kevin Ellinghaus
noch dabei, genau. Und erster Spieltag ist, glaube ich, direkt gegen VfL Bochum, schönes Derby.
Ja.
Werden wir mit Sicherheit auch mal jemanden hinschicken, um zu gucken, wie die sich dann im Wettkampf in der U19 präsentieren. Denn da sind wirklich ein paar heiße Kandidaten dabei, die vielleicht endlich mal wieder dann dafür sorgen, dass auch jemand aus der U19 direkt in die dritte Liga
es schafft. Natürlich noch Schulte Kellinghaus, das schon erwähnt. Ja. Dann aber noch Gianluca Zwajkowski, der letzte Saison schon dabei war. Auf ihn habe ich, Koschner hat auf jeden Fall explizit angesprochen. Mhm. Er sagte, er sieht ihn auf einer Stufe mit Jasula und Bazzoli. Ich weiß noch nicht, ob ich ihm das abnehmen kann. Das wird man dann auch sehen anhand der Spielminuten. Ne? Er sagte, es werde für ihn eine wichtige Aufgabe sein, Zwajkowski viele Minuten zu geben. Der Junge hat richtig zugelegt. Der hat Muskeln aufgebaut. Der wird immer besser am Ball. Ich sehe ihn auf jeden Fall schon in einer wichtigen Rolle bei RWE. Aber die Frage wird natürlich sein, im Trainingslager kannst du es als Trainer natürlich etwas lockerer machen. Aber werden diese Spieler auch mal irgendwann in der Liga Minuten sammeln dürfen? Das ist natürlich auch ganz entscheidend.
Okay, die Nachwuchsspieler offensichtlich allesamt auch Gewinner der Vorbereitung des Trainingslagers. Wir können ja vielleicht noch über ein, zwei andere Spieler sprechen. Lass uns da ruhig gerne bei den Gewinnern anfangen, bevor wir dann zu den Verlierern der Vorbereitung kommen. Martin, du hast das auch nochmal analysiert. Ihr schaut euch das immer intensiv an. Wen würdet ihr auf der Gewinnerseite sehen? Martinovic habt ihr gerade schon mal so angedeutet. Der wäre da auf jeden Fall zu nennen wahrscheinlich.
Ja, also wie gesagt, man hat es teilweise in den Kommentaren gelesen, dass zum Beispiel Boubary zu selten genannt wurde von uns. Also wir haben ihn ab und zu mal erwähnt in so einem Nebensatz, aber er ist mit Sicherheit einer der Gewinner. Dadurch, dass Brumme sich verletzt hat, hat er eigentlich seinen Platz sicher fürs erste Spiel gegen München und meiner Meinung nach absolut verdient. Besonders diese schwierigen Tests jetzt gegen Hibernian FC und gegen Magdeburg hat er einfach mit seiner Dynamik komplett überzeugt. Martin hat immer mal wieder ein paar Schnipsel aus dem Trainingslager auch auf Video gehabt und auch da sah man einfach, wie giftig der Junge im Zweikampf ist. Dazu ein guter offensiver Drang, hat gegen in Schottland das 1-2 vorbereitet, ja, direkt nach der Pause und scheint wirklich so ein Komplettpaket zu sein, wo RWE eventuell wieder ein richtig guter Leihtransfer gelungen ist. Und er gehört auf jeden Fall neben Martinovic zu den Gewinnern.
Ekin Çelebi hat natürlich, für ihn war es natürlich auch ein erfolgreicher Sommer. Ne? Er hat seine Chance auch mal nutzen dürfen, hat dann auch einen neuen Vertrag bekommen, ist ihm auf jeden Fall zu gönnen, nachdem er ja 2 Jahre wirklich extrem viel Verletzungspech hatte, ist dann auch eine Option für die linke Seite. Und ja, Böberi, Martinovic haben wir angesprochen. Dann müssen wir natürlich auch über Spieler sprechen, für die das bisher jetzt nicht so erfolgreich gelaufen ist. Allen voran natürlich.
Sehr schön amoriert.
Ja. Okay. Wolltest du machen?
Nee, alles gut. Du darfst aber auch.
Nein, natürlich Torben Müsel hat sich sicherlich ein bisschen was anderes vorgestellt. Das ist aber bei ihm so ein bisschen absehbar. Es liegt auch nicht explizit an den Leistungen von Torben Müsel. Torben Müsel ist immer noch ein hervorragender Fußballer, kann ein ganz wichtiger Teil dieser Mannschaft sein, aber ich sehe momentan keinen Platz für ihn in dieser Mannschaft, in dieser Startelf, weil einfach in der Zeit, als er in der Rückrunde häufiger mal verletzt war, sind eben andere durchgestartet. Ne? Allen voran Tom Mustier auf der 8, Ahmed Arslan ist sowieso unantastbar hinter den Spitzen und das wird schwer für ihn auf jeden Fall, dann wieder seinen Stammplatz zurückzuerkämpfen. Aber es ist ja auch positiv für eine Mannschaft wie Rot-Weiß Essen, wenn du es schaffst, so einen Torben Müsel von der Bank zu bringen, jemanden mit so einer Qualität. Das spricht natürlich dann auch für dich, ne? Und
gleiches gilt für Wienand.
Gleiches gilt.
Sportlich überzeugt und trotzdem keine Chance auf Einsätze. Uwe Koschnett hat hier nochmal ganz klar gesagt, von wegen, wie klar Golz die Nummer 1 ist. Und man weiß, man hat eine Nummer 2, auf die man sich verlassen kann, der eigentlich Stammtorwart sein kann in der dritten Liga, aber gar keine Chance hat. Und daher, ja, wenn man Gewinner, Verlierer hat, muss man ihn natürlich auch nennen, denn er hat sich nichts vorzuwerfen und trotzdem eigentlich, wenn Golz die nicht verletzt, keine Chance auf Aussichten und auf Spielpraxis und da muss man ja mal abwarten, ob er dann eventuell noch den Wunsch äußert, vielleicht sich ausleihen zu lassen, weil er hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben und der Junge braucht Spielpraxis.
Vielleicht hat er ja auch wirklich insgeheim gehofft, dass diese Ausstiegsklausel noch gezogen wird bei Jakob Golz, dass der Weg freigemacht wird für ihn als Nummer 1 bei Rot-Weiß Essen. Das Zeug dazu hat er auf jeden Fall, das hat er unter Beweis gestellt, auch unter sehr, sehr hohem Druck im Niederrhein-Pokalfinale beim MSV Duisburg. Auch da hat er seinen Mann gestanden. Und
vor allem nach dem ersten Spiel, was ja nicht gut war.
Genau, da hat er eben deswegen, ja, was dann doch. Wir haben die Entscheidung anfangs etwas kritisch beäugt von Uwe Koschinat, aber Fakt ist, er brauchte so ein bisschen diese Anlaufzeit. Ne? Und wenn er dann einfach nur dieses Spiel in Duisburg gemacht hätte, hätte er sich den Patzer vielleicht dort erlaubt. Ne? Also das war schon so rückblickend alles richtig, was sie da gemacht haben. Die haben jetzt gesehen, okay, Felix Wienand ist für den Ernstfall bereit, aber das bringt Wiener natürlich jetzt nicht viel, gerade in der jetzigen Situation. So was macht der Junge jetzt.
Auch in dem Alter, ne?
In dem Alter. Er hat jetzt 3 Jahre lang als Nummer 2 verbracht. Jetzt nochmal ein 4. Jahr an sich auf die Bank zu setzen hinter Jakob Golz. Schwierig, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich ihm jetzt raten würde. Ne? Was willst du jetzt machen? Willst du dich jetzt ausleihen? Lässt RWE ihn zu einem Drittligisten gehen? Gibt es da überhaupt Bedarf? Ne? Das ist alles, schwierige Fragen,
also man die könnte es nicht verübeln, wenn er zusammen mit seinem Berater die Entscheidung trifft, boah, wenn ich egoistisch denke und spielen möchte, dann muss ich vielleicht nochmal einen Wechsel anstreben, weil ein 4. Jahr auf der Bank, wer weiß, was im nächsten Jahr ist, irgendwann ist er Mitte 20 und hat kaum Spielpraxis vorzuweisen.
Ja,
ja.
Aber Fakt ist, er hat zugesagt, er hat den Vertrag verlängert, ne? Er muss ja damit rechnen.
Ja. Dann, Martin, hast du noch einen dritten Spieler auf der Verliererseite, das ist, einer, der neu in der Mannschaft ist, Marek Jansen. Der ist noch gar nicht lange da und schon Verlierer. Wie?
Ja, Verlierer ist immer ein hartes Wort. Passt ganz gut in der Überschrift natürlich. Aber Fakt ist, Marek Jansen konnte jetzt noch nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen. So kann man es, glaube ich, ganz gut ausdrücken. Man merkt einfach, dass er ein sehr, sehr schwieriges Halbjahr in Meppen hatte. Man war sich ja mit Jansen über einen Vertrag einig, als er ein überragendes halbes Jahr gespielt hatte, ne, in Meppen. Er hat der Hinserie ja dann 19 Scorerpunkte gesammelt, war top drauf, deswegen wollte RWE ihn haben. Meppen hat nicht mitgemacht, die Geschichte kennen wir. So, danach hat er, glaube ich, nur noch einmal getroffen in der Rückrunde, war verletzt und man merkt einfach, dass er überhaupt keinen Rhythmus hat, dass er ja, noch nicht bereit ist für Drittliga-Fußball. Aber wir reden ja nicht nur von Drittliga-Fußball, er hat ja andere Ambitionen. Ne? Wir reden ja von dritte Liga oben. Und so weit ist er noch nicht, das wird ein bisschen dauern. Kölnstein hat die Stärken von ihm hervorgehoben, dass er eben so ein Strafraumstürmer ist, ein Typ Kante. Aber das wird bei ihm noch ein bisschen dauern. Und die Frage ist, möchte Rot-Weiß so lange warten?
Es hat eine unglückliche Entwicklung für ihn. Er sollte im Winter als Hoffnungsträger für die Rückrunde kommen bei RWE, um den Klassenerhalt zu ermöglichen, als der Stoßstürmer, der gefehlt hat. Und nachdem der Wechsel nicht geklappt hat, Verletzung, nicht gespielt, kaum noch getroffen und jetzt vor der Nase Potocnik, eventuell noch Vermey oder wer auch immer noch kommen sollte, das ist natürlich dann schon so eine Entwicklung, die man sich anders vorgestellt hat aus Sicht des Spielers.
Also kann man sagen, wäre er im Winter gewechselt, hätte das womöglich vielleicht mal andere...
Ich habe gesehen, ist hypothetisch, ich denke, ja, aber er hätte halt wahrscheinlich, keine Ahnung, ob er sich verletzt hätte, aber es wäre, die Entwicklung wäre eventuell eine andere gewesen.
Er hätte aber schon mal ein halbes Jahr dritte Liga in den Beinen gehabt, ne, und hätte diese Erfahrung gesammelt. Und Fakt ist jetzt, er hat jetzt noch nicht so überzeugen können, dafür eben andere. Dominik Martinovic, ne, hätte man jetzt auch nicht gedacht vor der, vor Start der Vorbereitung, dass der so durchstartet. Der ist ja sowas von gesetzt, ne, mit seinem Lauf, den er jetzt hat. Und auch.
Aber so schnell kann es gehen, ne? Also Saisonfazit war, glaube ich, Martinovic ganz klar einer der Verlierer.
So war es auch.
Und dann hat er sich reingekniet und.
Er macht jetzt endlich das, was ihn komplett macht, ne? Eben, er schießt jetzt auch Tore. Er hat Tore vorbereitet. Er ist unfassbar wichtig mit seinen Tiefenläufen, mit seiner Arbeit gegen den Ball. So, und jetzt ist er einfach dieses überragende Gesamtpaket, ne? Wenn er jetzt auch noch trifft, dann ist das ein Stürmer, der von denen es nicht viel bessere gibt in der dritten Liga.
Und trotzdem muss man immer vorsichtig sein mit Gesetzen.
Natürlich.
Der Kader ist teilweise wirklich jetzt so breit, wenn Obus Brumme dann wieder zurückkommt nach Verletzungen, wo jeder sich nicht lange was erlauben kann, ohne dass eventuell dann sofort ein Wechsel kommt, weil diese Breite im Kader, ich kann mich nicht daran erinnern in den letzten Jahren, dass RWE die mal in dem Maße hatte.
Und man muss es jetzt zeigen, ne, in der Meisterschaftsvorbereitung. Ich habe auch mit Martinovic gesprochen, er sagte, ich bin nicht blöd, natürlich weiß ich, dass ich auch in der Liga jetzt treffen muss, ne, das gehört eben dazu. So blauäugig bin ich nicht. Ich muss jetzt zeigen, dass ich es kann, so auch in der Liga. Er hat es schon gezeigt in der Vergangenheit und er ist selbstbewusst und geht jetzt mit diesem Rückenwind, mit diesem guten Gefühl aus der Vorbereitung in die Saison rein. Und dann kann man ja für den Jungen nur hoffen und für RWE, dass er jetzt da auch durchstartet.
Ja, wenn wir schon beim Stürmerthema sind.
Top-Thema der Woche.
Christian, du hast gerade schon so ein bisschen angeteased. Womöglich kommt da ja noch ein weiterer Stürmer. RWE ist da zumindest dran, was man so hört. Gibt uns doch mal den Stand, wie ist da die aktuelle Situation rund um Vermey?
Ja, Vincent Vermey steht ganz oben auf der Wunschliste von Rot-Weiß Essen. Man hat Gespräche schon mit dem Spieler geführt. Man ist sich auch weitestgehend einig, dass man ab der kommenden Saison zusammenarbeiten möchte. Nur, das ist natürlich eben nur ein Teil der Aufgabe, ne? Natürlich steht der Spieler bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag und er wird erst wechseln dürfen, wenn die Fortuna einen Ersatz gefunden hat. Jetzt sind sie dran an einem Stürmer von Young Boys Bern. Aber wie das eben so ist, das Transfer-Domino muss erstmal ins Rollen kommen. Young Boys Bern sucht noch einen Nachfolger. Dann kann der Stürmer freigegeben werden, dann kriegt Düsseldorf ihn und dann kann man möglicherweise über Vincent Vermey sprechen. Also da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun, ist weit davon entfernt, dass der Transfer perfekt ist.
Solange das nicht perfekt ist, auch andere Vereine immer wieder ihren Hut in den Ring werfen können.
Klar,
und es gibt andere Vereine, die gesichert Interesse an ihm haben. Und wenn andere Dominos irgendwo fallen oder nicht fallen, dann kann auch sein, dass nochmal ein anderer Verein, der vielleicht in ähnlichen Regionen fischt, dann nochmal ein bisschen was drauf tut. Und deshalb, solange da nicht wirklich was unterschrieben ist, ist es nicht sicher. Klar ist, der Spieler hätte Interesse, der Verein will sowieso. Aber es ist tatsächlich so ein Transfer, der schwierig werden könnte, wenn sich das jetzt noch lange zieht und dann eben andere Vereine auch nochmal vorstellig werden.
Also im Club, ich hatte mir natürlich auch die Frage gestellt, brauchst du den jetzt überhaupt noch? So. Aber in Clubkreisen wird auf jeden Fall so der Gedanke formuliert, wenn wir die Möglichkeit haben, einen Spieler dieses Kalibers zu verpflichten, dann wollen und müssen wir das machen. So. Und Rot-Weiß Essen ist finanziell momentan so gut aufgestellt, dass sich das möglicherweise leisten können, zusammen mit einer Ablösesumme. Und man sieht ihn wohl noch so als letztes fehlendes Puzzleteil, zumal er ja nicht viel Eingewöhnung benötigt, ne? Also Vincent Vermey ist ein erfahrener Stürmer, der in der zweiten und dritten Liga schon getroffen hat. Und das ist ja anders als bei seinen Konkurrenten. Bei Marek Janssen haben wir gerade schon angesprochen, der noch eine Zeit wahrscheinlich benötigen wird, um sich an die dritte Liga zu gewöhnen. Jakub Schuba-Potocnik, der mir bisher richtig gut gefällt, muss ich sagen. Also man sieht auf jeden Fall, was der Junge für ein Potenzial hat. Aber er ist auch eben erst noch 20, hat noch keine Profi-Erfahrung. Trainiert momentan etwas dosiert, hat so kleinere Verletzungsproblemchen. Ich glaube, dass der schon noch RWE was geben wird, aber es dauert möglicherweise noch. Und warten möchte man nicht. Wenn man die Chance hat, jetzt so einen zu bekommen, dann will man den jetzt sofort holen.
Ich sehe es genauso. Wenn du den jetzt holen kannst, dann musst du es machen. Du hast überall in jedem Mannschaftsteil die jungen Wilden oder ein bisschen Erfahrung und vorne hast du so ein paar Fragezeichen. Martinovic, der noch nicht in der Liga getroffen hat, Potocznik, der ja noch nicht in der dritten Liga gespielt hat, Jansen genauso. Und wenn du den jetzt holen kannst, dann musst du einfach zuschlagen. Weil wenn sie wirklich diese Möglichkeiten haben, und ich hätte es zu Beginn der Transferperiode nicht gedacht, dass in der Summe diese Transfers alle möglich sind, aber wenn sie wirklich anscheinend jeden Stein irgendwo umgegraben haben, um Gelder zu sparen, dann muss man dann auch dieses Risiko erst eingehen mit der Aussicht auf eine richtig gute Platzierung im nächsten Jahr.
Muss man aber auch sagen, erstaunlich, wie sich das dann auch so entwickelt, ne? Auch finanziell so diese Möglichkeiten. Also wenn man jetzt vielleicht mal ein Jahr zurückguckt im Sommer, war die Situation noch ganz anders.
Ja, da konnte man von so einem Spieler nur träumen, ne? Also Rot-Weiß Essen kann jetzt einfach in deutlich höhere Regale greifen. Das ging ja schon mit Bazzoli los, ein Stammspieler letzten Saison beim Zweitligisten Preußen Münster, mit Marvin Obus. Eigentlich ging es ja schon letztes Jahr im Winter los, ne? Mit Martinovic und Klaus Jasula, die auch nicht wenig verdienen. Rot-Weiß ist es geglückt, sich finanziell besser aufzustellen. Da muss man natürlich allen voran, wo du jetzt das Jahr ansprichst, Marc Nicolai Pfeiffer lobend erwähnen, der jetzt genau ein Jahr dabei ist. Ich muss sagen, ich war anfangs etwas skeptisch aufgrund dieser Vorgeschichte mit 1860 München, dass er erst zum 1.7. anfangen konnte. Da gab es auch die Vorwürfe aus München, dass man sich von RWE oder von Pfeiffer Seite gar nicht bemüht habe, den Vertrag aufzulösen. Ja, vielleicht wollte er, ne, vielleicht zum späteren Zeitpunkt eben anfangen, den Urlaub ein bisschen ausdehnen, wie auch immer, kann man nur drüber spekulieren. Er wollte sich ja danach auch nicht mehr zu diesem Thema äußern, aber Fakt ist, was er bisher bewirkt hat, ist richtig gut. Also Rot-Weiß, was man so hört in Vereinskreisen, RWE ist so gut aufgestellt wie ja seit Jahrzehnten nicht mehr. So, und das spricht auf jeden Fall für ihn, für seine Arbeit in Verbindung mit Alexander Rang. In Sachen Sponsoren ist man da weitergekommen. IFM hat den Vertrag zu besseren Konditionen verlängert. Die Firma Stöltingen ist neu als Sicherheitsfirma. Da hat man auch einen guten Deal abgesprochen. Man ist ja noch in weiteren Gesprächen. Wir haben schon hier den Stadionausbau erwähnt. Pfeiffer, da war ich ja auch eher skeptisch, ob das so eine gute Idee ist, da nochmal ranzugehen an die bestehenden Vereinbarungen. Aber auch da hat er dem Verein richtig, richtig viel Geld eingespart. Und ja, das ist natürlich die Basis für Erfolg.
Und wenn man sich so rumhört, er kennt halt vielleicht wirklich beim Thema Geld keine Verwandten, sondern geht Risiko ein, pokert hoch. Wir haben das Testspielthema gehabt, dass Essener Vereine jetzt ein bisschen bezahlen müssen, wenn sie gegen RWE spielen wollen. Und es gibt so viele Beispiele, wo man das Gefühl hatte, boah, da pokert er jetzt wirklich hoch. Und anscheinend hat er am Ende dann in jedem Pokerspiel gewonnen. Weil wenn so viel Kleinvieh dann auch einiges ausmacht, vielleicht ein Spieler noch am Ende bedeutet, den man holen kann, weil man auf anderen Ebenen dann Geld gespart hat, dann wird am Ende vermutlich keinem mehr interessieren, ob er auch das ein oder andere Mal knallhart sein Ding durchsetzen wollte und irgendwelche anderen Dinge missachtet hat. So am Ende zählt der sportliche Erfolg, ne? Und wenn er den erreicht hat, dadurch, dass er viele Kosten spart und dann im sportlichen Bereich einsetzt, hat von Anfang an damals schon im Interview gesagt, es ist Ziel, dass mehr Geld im sportlichen Bereich ankommt. Und das hat er umgesetzt bisher, ne? Und da kann man wirklich dann nur den Hut vorziehen, auch wenn der ein oder andere vielleicht den Weg dahin ein bisschen beschwerlich fand. Jetzt am Ende
ist es
deutlich über 6 Millionen Euro.
Ja, es ist ein knallhartes Profigeschäft, da ist eben nicht mehr viel Platz für Romantik, ne? Und auch wenn das bedeutet, dass dann VfB Frohnhausen Geld bezahlen muss für ein Testspiel, ne? Aber so, das summiert sich eben alles. Und am Ende hat man ein positives Gesamtergebnis. Was man so hört, wird RWE im Dezember, ist ja die Mitgliederversammlung, wird man da ein richtig gutes Ergebnis erzielen können. Und das ist eben das, was zählt. Ne?
Also man kann sagen, die Entwicklung sieht gerade sehr positiv. Also ich meine, das kann sich in 2 Wochen, wenn dann Saisonstart ist.
Wenn du holst einen Punkt aus den ersten 3 Spielen, dann ist wieder alles.
Wir haben teilweise montags hier gesessen und mittwochs war die Welt eine andere. Aber sagen wir so, sie haben tatsächlich sowohl, was das Finanzielle als auch das Sportliche angeht, in einem Jahr wirklich eine Basis gelegt oder neue Strukturen geschaffen, die wirklich positiv erscheinen und wo man wirklich davon ausgehen kann, dass da nachhaltiger Erfolg möglich ist, wenn jetzt nicht auf einmal mehrere Brücken einstürzen. Aber es sieht nicht danach aus. Nein. Und sie haben einfach kontinuierlich gute Arbeit geleistet in den letzten 12 Monaten auf allen Ebenen. Und deshalb ist die Euphorie gerade so groß, wie sie ist.
Ja.
Kann mich nicht erinnern, dass die Euphorie jemals so groß war. Ne? Also
das man hat auch langsam Bock, dass es losgeht, oder?
Ja, natürlich. Direkt mit so einem Spiel, ist üblich gegen 18-16 München, das ist schon überragend. Da weißt du auch wahrscheinlich direkt, wo du stehst gegen so einen Gegner.
Sagen ja auch alle mal, ist schon Gradmesser eigentlich direkt zu.
Ja, wobei ich aber mit meinem Bauchgefühl sagt mir, dass bei 18-60 München dann doch einiges schief gehen könnte. Also es war noch nie wirklich ein Erfolgsmodell, 5 gefühlte Ex-Nationalspieler zu holen. Da können ja auch nur 2 von spielen. Dann die ungeklärte Investorengeschichte bei 1860 München, erst Rückzug, dann doch wieder da. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Konfliktpotenzial im Laufe einer Saison. Da muss man erstmal schauen, ob die es wirklich schaffen, oben mitzuhalten. Natürlich gibt es noch andere Mannschaften, die da eine gute Rolle spielen werden. Für mich klarer Topfavorit ist Hansa Rostock. Wien Wiesbaden darf man nicht vergessen. Saarbrücken, die Absteiger. Also da gibt es ein paar gute Teams, aber ich glaube, dass Rot-Weiß Essen alles mitbringt, um da irgendwo ein Wörtchen mitzusprechen. Und die Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial, um irgendwo im Bereich 1-8 zu landen.
Ja, 1-5 würde ich sogar sagen. Und man darf immer nicht vergessen, wie schwer es in der dritten Liga ist, Geld zu verdienen. Also wir haben dieses Thema, seit die Liga existiert, auch wenn die TV-Prämien irgendwann ein bisschen nach oben geschossen wurden und viele Traditionsvereine dabei sind. Aber in dieser Liga nach 3-4 Jahren eventuell schwarze Zahlen zu schreiben, das haben die wenigsten geschafft. Und Essen entwickelt sich gerade dahin, dass man, obwohl man jetzt schon ein paar Jahre dabei ist, das im Plus landet. Und das, obwohl man den Kader verstärkt hat, obwohl man mehr Geld investiert hat. Und das ist wirklich schwer.
Ja, man hat ja jetzt die Basis, ich nenne ihn mal immer Angriff auf die zweite Bundesliga, um den jetzt vorzubereiten. Also du musst es jetzt nicht zwingend innerhalb eines Jahres schaffen, ist auch schwierig damit zu planen in der dritten Liga. Aber klar, der Verein hat immer herausgestellt, das mittel-langfristige Ziel ist die zweite Bundesliga und man hat jetzt die Chance, das innerhalb der nächsten 2-3 Jahre vorzubereiten. Und da ist man jetzt momentan auf dem besten Wege.
Und viele Vereine haben es auf Pump vorbereitet und das ist bei RW aktuell nicht der Fall. Und das ist ein großer Unterschied.
Ja, heute viel gelobt und es wird ja oft vorgeworfen, dass wir hier zu viel kritisieren. Ich glaube, heute kann man das nicht sagen. Ja, wir freuen uns jetzt schon auf den Saisonstart, auch wenn bis dahin noch ein bisschen hin ist. Wir treffen uns natürlich vorher nochmal hier, analysieren nochmal intensiv, wie ist die Liga aufgestellt, beziehungsweise wer sind Favoriten. Das hat Martin gerade schon angedeutet. Seid gerne nächste Woche wieder dabei. Danke euch beiden.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.